Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 6.
Forstoberinspektor Falkenstein indessen frönt seiner Leidenschaft, dem Blues und der Ausrichtung eines Bluesfestivals.
Hallo, Xenia. Schön, dass du kommst.
Hey, Peter.
Komm rein. Ich hab dich schon sehnsüchtig erwartet.
Na, guck mal.
Ach, wie man's nimmt.
Und wie nimmt es mein Brummpeterchen?
Es läuft nicht so recht, Axinia. Dieses Blues-Festival. Und dann muss ich auch noch meine Arbeit machen.
Erzähl, wie ist der neue Forstamtsleiter dieser...
Ulrichs. Forstdirektor Ulrichs. Naja, neue Besen kehren gut, sagt man. Und der will mit einem eisernen Besen kehren, glaube ich. Wir sollen gegen die Wilderer hart zur Sache gehen. Das heißt Überstunden machen, wo wir nur so wenig Leute sind.
Oh, mein armes Brummpeterchen. Und das gerade jetzt.
Ja, eben. Und ich glaube, der Ulrichs ist auch schon sauer auf mich. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Moment abgepasst. Er hielt einen langen Vortrag darüber, dass wir vollen Einsatz und eben Überstunden bringen müssten. Und ich habe ihn gefragt, ob ich nicht ein oder zwei Wochen Urlaub haben könnte, wo doch nächste Woche unser Blues-Festival steigt.
Und? Abgelehnt was?
Glattweg nein, sagte dieser Thüringer. Wahrscheinlich hört er in seiner Freizeit auch nur Blasmusik und Waldhörnerklang.
Na, nun reg dich mal nicht auf. Ich bin ja auch noch da. Wie sieht es eigentlich aus? Hast du Zuschriften auf deine Zeitungsannonce bekommen? Machen noch Leute mit?
Nichts. Absolut nichts. Keine einzige Zuschrift auf die Anzeige. Habe vorhin noch mal bei der Zeitung angerufen, ob noch was eingegangen ist auf unsere Chiffre. Nichts. Wenn das jetzt ins Wasser fällt, was für eine Blamage. Da kann ich mich ja gleich von den Wilderern erschießen lassen.
Peter, nicht solche Worte, bitte. Bevor du erschossen wirst, will ich noch etwas von dir haben.
Nun, werden die beiden noch eine Lösung finden, um das Festival im Silberbachtal zu retten?
Wir müssen unbedingt noch ein oder zwei Musiker auftreiben. Ich spiele das Saxophon, du das Klavier, Axinia. Da muss doch noch ein Dritter im Bunde zu finden sein.
Ich könnte noch mal eine alte Bekannte vom Konservatorium anhauen. Aber auf die Kürze der Zeit. Wir haben hier nur noch 3 Tage, bis das Festival steigt.
Der Konzertagent hat es Ihnen gleich prophezeit. Ein Blues-Festival mitten im Wald ist nichts für die von Heimatmusik verwöhnten Ohren der Gebirgler, der ohnehin nicht mit den Segnungen eines an der Realität segelnden Lebens bedachte Falkenstein ist am Verzweifeln.
3000 Bratwürste und massenweise Senf habe ich beim Fleischer geordert. Gut, dass wenigstens die Getränke auf Kommission geliefert werden.
Tja, die Kalkulation scheint irgendwie nicht mehr richtig aufzugehen. Doch nun fährt eine dunkelblaue Limousine vor dem Försterhaus vor. Die Reifen geben beim Ausrollen auf der kiesbedeckten Einfahrt noch ein wohliges Gefühl von sich, fast so, als verheißten sie Hilfe.
Wer kommt denn da? Erwartest du noch jemanden, Peter?
Ich glaube, das ist der Schibulski. Na, Sie kommen mir ja im rechten Moment, Herr Schibulski.
Ha, ich bin immer im rechten Moment am richtigen Platz, Mann. Das ist das Feeling, das man meinem Job hat, oder nicht? Je nachdem, wie erfolgreich man sein will. Was, Mann?
Na, treten Sie näher. Oh, danke. Mal sehen, was Sie mitgebracht haben.
Also echt, Mann, ich war gestern in der totalen Stimmung. Das Plakat, Leute, das Plakat bläst euch die ganze Fans einfach auf die Bühne, sag ich euch. Das ist total gut, Mann. Die Werbung für den Max Greger oder Jürgens, Phantom der Oper, das ist alles totaler Misch dagegen. Die haben doch alle keine Ahnung. Das hier, das Heinz-Schibulski-Plakat, das ist es. Na, ich sehe schon, ihr seid voll baff, was, Leute? Hat euch die Sprache verschlagen?
Naja, eigentlich hätte ich...
Na, Mann, nix sagen. Das muss man erst eine Weile auf sich wirken lassen. Je länger man vor dem Ding steht, desto geiler werden die Leute auf das Festival.
Wer bleibt denn so lange vor dem Ding stehen?
Ja, Werbung ist doch nichts für realistische Mädel. Wer realistisch, der fällt doch nicht auf die Werbung rein. Aber eure Leute, die zum Festival gegangen, denen haut es rein.
Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt aushängen können.
Ja, wie jetzt? Was soll denn das heißen? Ein echter Schibulski, nicht aushängen.
Nein, es ist wegen...
Ah, hier unten müssen natürlich noch die ganze Bands aufgelistet werden. Schreiben wir gleich auf, wer mitmacht.
Naja, das ist es ja eben, was Peter... ich meine... Was der Herr Falkenstein meint, wir haben keine Bands. Wir sind nur noch zu zweit.
Ha, das ist ein bisschen mau was, Leute. Und nur zum Schallplatten abspielen. Das macht sie nicht gut auf dem Live-Festival.
Eben. Nachher ist möglicherweise jemand verärgert.
Tja, Schade um die Sache.
Du seid mal nicht so traurig, Leute. Heinz Schibulski, der kann alles und der weiß alles. Ich spiele auch so eine Reihe von Instrumenten. Ne? Eigentlich spiele ich sie alle.
Und Sie würden?
Ja klar, mitmachen mache ich für euch. Nur habe ich schon mal das Plakat gemacht. Da muss man es auch aushängen. Ne? Also dann, bis Sonntag.
Ja, halt. Aber üben müssten wir doch noch.
Das ist doch kein Problem, Leute. Die paar Griffe, die drei Harmonien, die bringe ich auch noch so. Eigentlich habe ich bei der Sache nur ein Problem. Ich mag eigentlich kein Blues.
Na, das ist ja eine feine Aussicht.
Und so begrüße ich heute all die Unentwegten, die zu uns in den alten Steinbruch im Silberbachstal gefunden haben, um das erste Braunburger Bluesfestival mitzuerleben. Hier, zwischen schroffen Felsen auf der einen und dem glatten Wasser des Silberteiches auf der anderen Seite, wollen wir einige Stunden dem gemeinsamen Gefühl, der Musik, dem Blues frönen.
Forstoberinspektor Peter Falkenstein trägt heute nicht seinen grünen Loden. Er hat sich zur Feier des Tages ein paar Jeans zugelegt, die Axinia ihm während der letzten drei Tage mindestens ein Dutzend Mal gewaschen hat, damit sie nicht ganz so neu aussehen. Zwar amüsieren sich einige Besucher über die schnieken Bügelfalten in den verwaschenen Jeans, aber Falkenstein schwebt über den Wolken.
Leute, der Regen kommt in Schnüren vom Himmel. Das hat euch nicht abgehalten, dieses Festival aufzusuchen. Erinnert ihr euch noch an Woodstock, Leute? Dort haben wir den Regen beschworen. No rain, no rain, haben wir skandiert. Und es hörte auf zu regnen.
Das spärliche Häuflein, das sich vor der großen Bühne verliert, hat sich in Friesennerze gehüllt. Die Regenschirme sorgen dafür, dass die Ansammlung ein wenig größer erscheint, als sie eigentlich ist. Es erschaudert sie nun umso mehr, als der Regen stärker wird und auch ein Gewitter am Braunburger Himmel aufzieht.
Und Leute, das können wir auch. No rain, kein Regen. Ich weiß nicht, ob unser Wettergott Englisch versteht. Deshalb will ich ihn mit einem kleinen Gedicht friedlich stimmen, das auf diesen Platz hier am Silberteich gemünzt ist. Silberteich, von hohen, weiten Wäldern eng umschlossen, liegt einsam, still, ein kleiner See. Wie silberklar und hell ist sein Gewässer, an seinem Ufer äst das schlanke Reh. Und dunkle, ernste Fichten neigen tief über ihn ihr grün Gezweig. So, Wanderer, siehst du mit Entzücken im Bergesland den Silberteich.
Okay, Leute, in einer Viertelstunde geht's los. Ey, versorge euch mit ein paar deftige Grillwürste, bevor sie alle sind, Freund.
Ja, das ist Schibulskis Art. 3000 Würste liegen bereit. Sicherlich genug für eine kleinere Ansammlung. Falkenstein hat fast die gesamte Truppe der Waldarbeiter eingespannt. Haumeister Freiberg verkauft Getränke, ein anderer Eintrittskarten, zwei Mann sind zum Würstchenbraten abgestellt. Selbst eine alte fahrbare Waldarbeiterunterkunft hat Falkenstein ankarren lassen und sie als Toilettenhäuschen bereitgestellt. Es fehlen nun eigentlich nur noch zwei Dinge. Trockenes Wetter und, nicht unwesentlich, ein paar Besucher mehr.
Herr Falkenstein, ein paar Worte für unsere Zeitungsleser. Ihr Kommentar zum Festival. Sehen Sie es als gescheitert an?
Es hat doch noch gar nicht angefangen.
Aber wenn's losgeht, dann wird es das fetzigste Bluesfestival, das Braunburg je gesehen hat.
Das ist ja wohl keine Kunst, das ist ja das Erste.
Wahrscheinlich bleibt es auch das Letzte. Falkensteins Gedicht scheint das Woodstock-Vorbild nicht zu erreichen. Es gießt immer mächtiger in Strömen. Wind kommt auf.
Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das hier so doll regnen kann.
Aus dem Regen wird Hagel, aus dem Wind wird Sturm, aus dem Rinnsal des Silberbaches wird ein Flüsschen, das anfängt, die Kasse und den Würstchenstand zu unterspülen. Alles in allem, das Bluesfestival fällt schlicht und ergreifend ins Wasser. Zurückbleiben ein verzweifelter Peter Falkenstein, eine weinende Axinia Hübsch und eine um Rat suchende Gruppe von Helfern.
Tja, liebe Axinia, die warnenden Stimmen hatten wohl doch recht mit ihrer Behauptung. Wenn Amateure wie wir lachen wollen, dann weint der Himmel.
Nun, wie wird es jetzt weitergehen? Ist der Traum vom Bluesfestival in Braunburg für immer ausgeträumt?
Statt der Gäste kam der Regen. Blues-Festival fiel ins Wasser. Schau dir nur die Schlagzeilen heute an, Helga. Mein Gott, ich hab doch immer gesagt, die haben doch wohl einen Vogel.
Na, Günni, eine Zeit lang warst du aber ganz schön geknickt, dass nicht du auf die Idee gekommen bist. Da bist du mit deiner Geschäftsfühligkeit ganz schön zu Gericht gezogen, mein Lieber.
Naja, aber diese Organisation, die war doch keine. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sag ich immer. Also ich als Gastwirt, da hätte das geklappt. Aber wenn ein Förster und deine Klavierelfe ein Bluesfestival organisieren, mitten im Wald, das kann doch nichts werden. Schrammelmusik muss daher, Peitschen, Knaller und Jodler. Die hören die Leute sich auch bei Regen an.
Günni Walldorf studierte die aktuelle Ausgabe der Annensteiner Zeitung. Reporter Theo Tempo hatte einen vernichtenden Artikel über die geplatzte Veranstaltung geschrieben. Falsche Organisation, warf er den Veranstaltern vor. Nun, da musste sich Günni Walldorf etwas von seinem Stammgast Peter Falkenstein distanzieren. Und dass die Mitveranstalterin Axinia in seinem Lokal Klavier spielte, nun, das passte dem geschäftsfühligen Gastronom der Bierschwemme auch gar nicht mehr.
Immerhin muss man den Mut bewundern, dass sie es wenigstens versucht haben.
Mut, Mut. Dummheit ist das. Schlichte Dummheit. Hätten mich wenigstens fragen können, ob ich den Bierstand und die Würstchenbude übernehme. Aber nein, alles wollen sie selbst machen. Was haben sie jetzt davon?
Was meinst du, Günni?
Wir sollten mal wieder einen Heimatabend machen. Schöne Hausschlachtemusik, dazu Wildbraten. Na, Helga, was sagst du dazu?
Keine schlechte Idee, Günni. Einen halben Hirsch haben wir noch im Kühlhaus hängen.
Walldorf schmiedet neue Pläne. Aus der Niederlage der beiden gescheiterten Bluesveranstalter schöpft er geschäftsfühlige Schaffenskraft.
Günni? Vergiss nicht aufzuschließen. Frühschoppenzeit.
Ja, ja, Helga, natürlich. Ich laufe ja schon. Ideales Wetter für Hochprozentiges. Mein selbstgebrannter Stahl und Eisen wird durch die Kehlen schießen. Wie das Wasser in den Dach hin.
Axinia, die Klavierspielerin, erscheint. Walldorf mustert sie von oben bis unten, so als wolle er prüfen, ob er eine derart gescheiterte Person überhaupt noch in sein Haus lassen will.
Morgen, Herr Walldorf.
Morgen, Fräulein Hübsch. Übrigens, das mit dem Klavierspielen hier, also ich meine, Sie brauchen hier nicht mehr spielen.
Aber wieso denn, Herr Walldorf?
Nun, ich habe das Gefühl, die Leute hier in Braunburg haben nichts für dies Blueszeug übrig.
Aber ich spiele doch nicht nur Blues. Und bisher ist es doch gut angekommen.
Nee, keine Experimente mehr. Heimatabend ist angesagt. Und, Ihr Zimmer räumen Sie dann bitte. Sagen wir bis, na ja, so, ich bin ja kein Unmensch, so bis heute Mittag.
Ja, wo soll ich denn so plötzlich hin? Heute finde ich doch kein neues Zimmer.
Na, Sie können doch zu Ihrem Peter Falkenstein ins Forsthaus ziehen. Da ist es bestimmt schön kuschelig, Fräulein Hübsch.
Tja, die Verursacherin eines Misserfolges kann Günni Walldorf nun mal nicht unter seinem Dach dulden. Würde denn Axinia nun bei Peter Falkenstein unterkommen können?
Was ist los mit Ihnen, Falkenstein? Hat Sie heute Morgen schon ein Keiler gerammt?
Forstamtsleiter Ulrichs versucht zu umspielen, was er eigentlich genau weiß. Forstoberinspektor Peter Falkenstein ist geknickt. Das misslungene Bluesfestival liegt ihm bitter im Magen.
Wie wär's mit einem Magenbitter?
Falkenstein winkt dankend ab. Ihm ist nicht nach Konversation und auch nicht nach einem flüssigen Seelentröster.
Ach nein, danke.
Nun, tut mir ja leid, dass Ihre Musikveranstaltung ins Wasser gefallen ist, Falkenstein. Aber lassen Sie es mich so sagen. Es hat mir gezeigt, mein Lieber, dass Sie initiativ sein können und das Risiko nicht scheuen.
Stimmt. Meine ganzen Ersparnisse, selbst meine Kommunalobligationen sind dabei draufgegangen. Meine Freundin hat ihren Job verloren, die Zeitung hat uns verrissen. Initiative wird einem heute nicht mehr gedankt.
Ulrichs merkt, dass es keinen Sinn hat, diesen Weg weiter zu beschreiten. Mitleid hat keinen Sinn, Trostspenden führt nicht zum Ziel. So entschließt sich Ulrichs, seinen Mitarbeiter schlicht zu fordern und auf andere Ideen zu bringen.
Wo würden Sie sich verstecken, wenn Sie in unseren Wäldern auf der Flucht wären?
Wie? Was? Wie jetzt?
Na, wo könnte sich dieser Mückenheim versteckt halten?
Ulrichs fährt sogleich fort, ohne Falkensteins Antwort abzuwarten.
Ich denke, wenn wir der Polizei behilflich sein könnten, den wahrscheinlichen Mörder des Kollegen von Roller dingfest zu machen, dann hätte dies auch eine gewisse warnende Wirkung auf weitere Wilderer und anderes Gesindel. Sie wüssten dann, dass mit uns nicht zu spaßen ist und dass es jetzt ernst wird.
Ja, das ist wohl richtig, Herr Ulrichs. Ich meine, selbstverständlich haben Sie recht, Chef. Ja, wo würde ich mich verstecken, wenn ich was auf dem Kerbholz hätte? Also da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Auf jeden Fall in den Klippen. Entweder in den Järmersteinklippen oder in den Feuersteinklippen. Aha. Der Järmerstein ist wohl zu nah am Ort, also deshalb...
Herein!
Deshalb werden es die Feuersteinklippen sein, wo er sich versteckt hält.
Bei diesen Worten tritt Béju ein und hört die Äußerung des Forstmannes.
Was können wir für Sie tun?
Sie sind der neue Forstamtsleiter Herr Ulrichs?
Richtig, der bin ich. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
Vanvier. Béju Vanvier ist mein Name. Herr Ulrichs, ich habe in der Zeitung gelesen, dass in der kommenden Woche die Prüfung für den Jagdschein abgenommen wird. Und da wollte ich fragen, ob ich an dieser Prüfung teilnehmen kann.
Junger Mann, das ist nur nicht so einfach, wie Sie denken. Der Prüfung geht eine umfangreiche Vorbereitung voraus. Etwa ein Jahr lang heißt es mehrmals wöchentlich büffeln. Fachkunde, umfangreiche Theorie, Flora, Fauna, weitgerechtes Verhalten, Schieß- und Waffenkunde und. Selbstverständlich freuen wir Jäger uns über jeden jungen Menschen, der kommt und sagt, ich widme mich der Hege des Wildes. Aber das ist nicht so einfach nebenbei zu machen. Ich schlage Ihnen vor, Herr Falkenstein wird Ihnen die Adresse der Kreisjägerschaft geben. Und dort melden Sie sich für den einjährigen Vorbereitungskurs an.
Also mit Verlaub, Herr Ulrichs, aber das wird nicht nötig sein.
So, haben Sie die Adresse schon?
Nein, ich kenne mich aus mit der Materie. Zu Hause, also in Kanada, bin ich auf die Jagd gegangen.
Die Jagd ist kein Hobby. Wer das Weidwerk betreibt wie andere das Briefmarken sammeln, ist dort fehl am Platze. Das Jagen setzt Verantwortungsbewusstsein und enorme Kenntnisse voraus.
Béju ist nicht von seinem Vorhaben abzubringen und Ulrichs merkt, dass es mit einfachen Worten nicht getan ist, den jungen Mann umzustimmen.
Reden wir nicht lange drum herum. Wann brüten die Kolkraben? Wie viele Eier legt eine Graugans in jedem Frühjahr in ihr Nest? Was ist der Unterschied zwischen Hoch- und Niederwild? Wie unterscheiden sich Revolver- und Pistolenpatronen? Welche jagdbaren Tiere haben keine Gallenblase? Können Sie diese Fragen beantworten?
Nun, ich glaube schon. Ja, das könnte ich.
Das wäre fürwahr erstaunlich. Dann sagen Sie mir mal, mein Lieber, das Wild macht nach dem Schuss eine hohe Flucht und stirbt mit tiefem Kopf vorwärts. Ihre Antwort?
Klarer Blattschuss. In Herz oder Lunge. Je nach Wirkung der Patrone wird das Stück nach kurzer Flucht zusammenbrechen.
Fein. Das Wild schlägt mit den Hinterläufen aus und geht mit gekrümmtem Rücken ab.
Weitwundschuss. Nach kurzer Flucht wird das Stück langsamer, äugt öfter niederstehend nach hinten, zieht langsam weiter und tut sich nieder. Meist verendet das Stück nach Stunden qualvoll.
Was ist Abbalgen?
Dem Stück das Fell abziehen.
Wie bezeichnen wir den ständigen Weg des Wildes?
Wechsel.
Nun, Ulrichs kommt richtig in Fahrt. Er freut sich, dass er hier einen Quasi-Laien vor sich hat, der ein solches Fachwissen aufweisen kann. Béju erscheint ihm einer der ganz seltenen Aspiranten, der zur Prüfung für den Jagdschein mit angemeldet werden muss. Und er bat Falkenstein, das Notwendige zu veranlassen. Zumal, als er hört, dass Béju auch mit der Waffe umzugehen in der Lage ist.
Und sagen Sie bloß noch, dass Sie in Kanada auch auf Bärenjagd waren.
Aber sicher doch, Herr Ulrichs. Mit dem Bärentöter und dem Henrichstutzen.
Da fällt mir dann noch eine Frage zum Abschluss ein. Können Sie Latein?
Ulrichs hat sich bei dieser Frage augenzwinkernd seinem Kollegen Falkenstein zugewandt. So, als wolle er ihn auf einen genialen Scherz aufmerksam machen.
Latein? Ein wenig. Wieso?
Nun, das müssen Sie natürlich auch können. Jägerlatein.
Béju hat sich einen etwas unbequemen Aufenthaltsort gesucht, in einem dichten Gebüsche vis-à-vis dem am Waldrand gelegenen Haus der Familie Mückenheim hat er sich einquartiert. Feldstecher und Notizbuch hat er dabei. Die Verpflegung deutet darauf hin, dass Béju gewillt ist, auch etwas länger hier auszuharren. Seitdem der Wilderer Mückenheim neben dem ermordeten Forstinspektor von Roller gesichtet gewesen ist, ist dieser auf der Flucht.
Ich wette, dass der Mückenheim sich hier in den Wäldern versteckt hält. Der kennt doch jeden Schritt und Tritt. Und irgendwann kommt er zurück. Er liebt doch seine Familie. Irgendwann kommt er, um die Familie zu sehen.
Jetzt sieht Béju einen Mann des Weges kommen. Nein, Mückenheim ist es nicht. Dieser hier trägt einen Straßenanzug. Doch irgendetwas kommt Béju verdächtig vor. Was ist es nur?
Weshalb dreht sich der denn immer so um? Schaut nach hinten, zur Seite. So als wollte er vermeiden, dass man ihn sieht.
Béju nimmt den Feldstecher zu Hilfe und erkennt den Mann.
Sieh an, Herr Habermals, der Herr Rechtsanwalt. Was will der denn hier? Will der etwa zur...
Béju weiß, dass Habermals den Wilderer Mückenheim vor Gericht verteidigt hat, als man ihn der Wilddieberei angeklagt hat. Habermals hat seinerzeit beim Plädoyer absolut versagt, als er gemeint hat, er wolle sich den Ausführungen des Staatsanwaltes anschließen. Aber das Gericht hat Mückenheim freigesprochen. Dennoch fühlt sich Habermals nun irgendwie der Familie verpflichtet.
Der wird sich jedoch nicht als Strohwitwentröster aufspielen, der Herr Rechtsanwalt.
Jetzt ist Habermals vor dem Haus angekommen. Er sieht sich noch einmal um, dann tritt er an die Tür, läutet und geht hinein.
Oh je, wenn der Mückenheim jetzt kommt, dann wird er wohl kaum mit mir reden wollen.
Doch in diesem Moment tritt Habermals schon wieder aus dem Haus. Im Gefolge die Kinder der Familie Mückenheim. Fröhlich lachend ziehen sie mit ihm Richtung Wald.
Na also doch kein schwerer Nöter, der Habermals. Kümmert sich um die Kinder. Feine Sache.
Fröhlich spielend entfernt sich die kleine Schar. Und schon wieder kommt ein einsamer Wandersmann des Weges. Diesmal allerdings nicht ängstlich um sich blickend. Dieser hier schreitet frei aus. Er trägt ein Gewehr. Försteruniform.
Ah, Falkenstein. Der blusige Forstmann kommt des Weges geschritten. Das passt ja gut, da kann ich ihn gleich mal anhauen. Schließlich war er der Letzte, der Vaterleben gesehen hat.
Um sein Versteck nicht zu verraten, schlägt Béju einen Haken um die Büsche und kommt nun Falkenstein frontal entgegen.
Hallo, Herr Falkenstein.
Ah, Herr Vanvier.
Geht's auf die Pirsch?
Pirsch ist gut. Überstunden wegen dieser Wilderer. Streife gehen. Nun ja.
Sagen Sie, Herr Falkenstein, apropos Wilderer. Ich habe gehört, Sie waren der Letzte, der Herrn Eime lebend gesehen hat.
Ja, das ist richtig. Ein grausiger Moment.
Was hat er denn noch gesagt? Ich meine, so ein Mann gibt doch vielleicht noch Hinweise auf den Täter.
Nein,
oder?
Nichts. Ein letztes Waldmannsruh habe ich ihm ausgesprochen. Er blickte verklärt. Nein, verklärt ist nicht richtig. Er hatte einen überraschten Gesichtsausdruck. Das hat mich irgendwie gewundert.
Überrascht, sagen Sie?
Ja, sage ich doch. Aber jetzt entschuldigen Sie mich. Die grüne Pflicht ruft. Waldmannsheil!
Aber mit Verlaub, Herr Schleicher, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie können sich doch nicht hinsetzen und warten, bis der Mückenheim eines schönen Tages auftaucht, vor Sie hintritt und sagt, da bin ich. Das heißt also im Klartext, dass Sie sich nicht sicher sind, dass Mückenheim den Forstoberinspektor von Roller umgebracht hat. Deshalb können Sie keine Großfahndung einleiten. Verstehe ich Sie da richtig? Dann werden Sie also nur tätig, wenn neben einer Leiche auch der Täter sitzt und schon ein unterschriebenes Geständnis in die Luft hält. Na, Prost Mahlzeit, Herr Schleicher.
Forstdirektor Ulrichs telefoniert mit Kriminalkommissar Schleicher. Ulrichs will jetzt Nägel mit Köpfen gemacht wissen. Er will sich nicht von den Wilderern auf der Nase herumtanzen lassen. Und dazu gehört, dass der vermeintliche Mörder des Försters von Roller dingfest gemacht werden muss.
Und wenige Leute habe ich auch. Genau wie Sie, da können wir uns die Hand geben. Aber ich verstehe, Herr Schleicher, Sie wollen nicht tätig werden. Dann werde ich es wohl tun müssen. Ja, es ist nett, dass Sie mich vor den Wilderern warnen und mich auf den Mord hinweisen. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Wenn Sie mir nicht helfen, dann werde ich es mit Sankt Hubertus Hilfe schaffen müssen.
Ulrich schimpft noch ein wenig vor sich hin, nachdem er den Telefonhörer aufgelegt hat. Seine Mitarbeiter, Forstoberinspektor Falkenstein und Haumeister Freiberg, haben sich während des Gespräches ein ums andere Mal verständnislos angeschaut. Jetzt warten sie gespannt auf Ulrichs Entscheidung.
Nun, Männer, wir müssen allein tätig werden. Ich habe bereits früher eine wildere Bande gestellt, wenngleich mit polizeilicher Unterstützung. Das ging ja nun auch früher alles noch ein bisschen besser bei uns. Wenn es auch fast das Einzige war, was besser lief.
Ulrichs beginnt nun, seinen Plan zu erläutern. Sein Enthusiasmus steckt die beiden Mitarbeiter an, die bisher der Sache recht zweifelhaft gegenübergestanden haben.
Also, Herr Falkenstein, Sie kennen das Gebiet um die Feuersteinklippen genau. Nehmen Sie doch bitte eine Karte und zeichnen die wahrscheinlichen Aufenthaltsorte und so weiter ein.
Aber wir können dort doch nicht hin.
Weshalb nicht?
Ja, weil die Landesregierung doch das Gebiet mit zum Naturpark erklärt hat. Und da dürfen doch selbst wir Forstbeamte nicht tätig werden.
Aber Falkenstein, das...
Da können wir doch höchstens einen ausgestopften Hirsch auf Rädern als Lockmittel über den Ringweg um den Naturpark ziehen.
Nun, Falkenstein, ich glaube, da überziehen Sie doch ein bisschen. Selbstverständlich haben wir die Möglichkeit, zum Vollzug unserer hoheitlichen Aufgaben den Naturpark und damit die Feuersteinklippen zu betreten. Denn immerhin... Ja, Forstamt Braunburg, Ulrichs? Wo war das genau? Ich danke Ihnen. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir sprechen unterwegs weiter, Männer. Soeben sind im Gebiet von Hohem Moos einige Dutzend Gewehrschüsse gemeldet worden. Wahrscheinlich Wilderer am Werk. Lassen wir uns sofort fahren. Vielleicht erwischen wir sie noch auf frischer Tat.
Die drei Männer stürzen hinaus und schwingen sich in die Autos. In ihrer Eile bemerken sie nicht, dass sich ein Mann dicht hinter die Hausecke ans offene Fenster gepresst hat. Offenkundig hat er den Schlachtplan der Forstbeamten gegen den flüchtigen Mückenheim belauscht.
Ich muss den Mückenheim vor den Forstleuten finden. Dann habe ich die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Vielleicht kann er mir sagen, wer diesen von Roller umgebracht hat und wie mein Vater ums Leben gekommen ist.
Béju will versuchen, den Grünröcken zuvorzukommen. Während diese Richtung Hohe Moos fahren, um die vermeintlich durch Wilderer abgegebenen Gewehrschüsse aufzuklären, folgt Béju der von Forstoberinspektor Falkenstein angegebenen Fährte zu den Feuersteinklippen.
Jetzt muss ich vorsichtig sein. Von den Klippen kann ich alles beobachten, was sich bewegt.
Béju schlägt sich durch die Büsche, langsam, immer in Deckung bleibend. Und nach langem Schleichen entdeckt er ihn. Gegen einen Baum gelehnt sitzt er da, der Wilderer Mückenheim. Sein Gewehr hat er in den Händen. Es gilt also, vorsichtig zu sein. Béju beobachtet weiter. Nichts regt sich. Schläft Mückenheim?
Ich muss es wagen. Die letzten 10 Meter habe ich absolut keine Deckung mehr. Ich muss es versuchen. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Eine andere Chance habe ich nicht.
Béju schleicht weiter voran, springt dann aus der Deckung. Mit wenigen Sprüngen ist er bei Mückenheim. Diesen umstoßen, ihm das Gewehr entreißen und sich selbst abrollen ist fast eines.
Halt hier geblieben, Mückenheim. Mach jetzt keinen Fehler.
Was ist los? Hier ist Naturschutzgebiet. Hier dürfen Sie gar nicht herkommen.
Nun quatsch kein dummes Zeug, Mückenheim. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du von der Polizei gesucht wirst. Also dieses Spiel können wir erst mal lassen.
Was Béju hier gegenüber sitzt, das scheint ihm ein Häufchen Elend zu sein. Zerrissen, ja zerlumpt, unrasiert, abgemagert, verängstigt. So erscheint ihm Mückenheim, der nun seit Tagen in den Wäldern auf der Flucht ist. Béju versucht zunächst, Mückenheims Vertrauen zu gewinnen, was aufgrund seiner Überrumpelungsaktion nicht allzu einfach ist.
Ich will Ihnen helfen, Mückenheim, wenn Sie unschuldig sind. Wenn Sie von Roller nicht umgebracht haben, dann stellen Sie sich der Polizei. Ich werde Ihnen helfen.
Weshalb sollte ich mich stellen? Die lochen mich doch bloß ein.
Nein, Kommissar Schleicher hat entlastende Indizien für Sie. Es wurde nicht mit Ihrer Waffe geschossen. Auf der Tatwaffe waren nicht Ihre Fingerabdrücke drauf.
Weshalb sollte ich Ihnen glauben? Weshalb eigentlich?
Ich könnte es mir einfach machen. Sie werden gesucht. Ich habe Sie gefunden. Ich habe ein Gewehr. Ich führe Sie jetzt ab und bringe Sie zur Polizei. Dann habe ich den Ruhm, Sie gefasst zu haben. Außerdem hat Frau von Roller, die Witwe, noch eine Belohnung von 5000 Mark auf ihren Kopf ausgesetzt. Die hätte ich dann auch noch sicher.
Ja, und weshalb holen Sie sich nicht Ruhm und Geld?
Ich will Gerechtigkeit. Ich weiß, dass Sie nicht der Täter sind. Ich will, dass die wahren Täter ermittelt und zur Strecke gebracht werden. Und ich glaube, dass Sie wissen, wer die Täter sind.
Wird es Béju gelingen, Mückenheim zu überzeugen? Wird der Wilderer sich bei der Polizei stellen?
Was also haben Sie beobachtet?
Aber das habe ich doch schon alles gesagt.
Dann sagen Sie es eben nochmals, Herr Mückenheim. Ich weiß nicht so recht, ob Sie sich Ihrer Lage eigentlich bewusst sind. Sie waren am Tatort, als ein Mord passierte, Herr Mückenheim. Wenn Sie auch nicht dringend tatverdächtig sind, Sie sind zumindest Zeuge. Vielleicht aber sind Sie auch Beihelfer.
Béju hat es geschafft. Er hat Martin Mückenheim davon überzeugen können, dass es besser ist, sich zu stellen. Dass es besser ist, reinen Tisch zu machen, als sich auf Ewigkeit in den Wäldern zu verstecken. Nun steht Martin Mückenheim vor dem Haftrichter.
Ich kann keine weiteren Angaben machen, Herr Richter. Ich habe nicht gesehen, wer geschossen hat. Ich stand von Roller gegenüber. Der Schuss fiel und er sagte zusammen. Ich konnte es so schnell gar nicht fassen, was passiert ist.
Herr Richter, ich stelle fest, dass der Staatsanwalt keinerlei belastendes Material vorbringen kann. Ich beantrage deshalb, den Haftbefehl gegen meinen Mandanten aufzuheben.
Das ist Rechtsanwalt Habermals, der hier Martin Mückenheim einmal mehr unterstützt. Mückenheim hat von seinem Recht auf anwaltliche Unterstützung Gebrauch gemacht. Und Habermals hat sich nach seinem Fauxpas in der Gerichtsverhandlung nur allzu gern bereit gefunden, Mückenheim zu helfen. Und schon die Akteneinsicht hat ihm gezeigt, dass seinem Mandant in der Mordsache zum Nachteil des Forstoberinspektors von Roller nichts nachzuweisen ist.
Tja, da kann ich mich nicht gegen sträuben, Herr Anwalt. Für einen Haftbefehl reicht es nicht aus, Herr Staatsanwalt. Da müssen Sie sich schon etwas mehr Mühe geben.
Rechtsanwalt Habermals wirft dabei einen überlegenen Blick auf sein Gegenüber in der schwarzen Staatsrobe.
Aber, und das sage ich mit allem Nachdruck, Herr Mückenheim, was ich eben ausgeführt habe, das waren die rechtlichen Fakten. Ich habe natürlich auch eine persönliche Meinung von der Sache, frei von gesetzlichen Zwängen. Und meine Überzeugung ist es, Herr Mückenheim, dass Sie etwas wissen. Sie verheimlichen uns etwas. Und ich fordere Sie auf, in sich zu gehen und zu überlegen, ob Sie uns nicht da behilflich sein wollen, um den oder die Mörder des Eberhard von Roller zu überführen.
Damit macht Richter Adam Anstalten, dass er nun allein gelassen werden will in seinem Richterzimmer. Seine Gäste gehen denn auch auseinander. Der Staatsanwalt zieht ein beleidigtes Gesicht, hat er doch einen Rüffel hinnehmen müssen. Kommissar Schleicher ist innerlich befriedigt, hat er doch gleich nicht auf Mückenheim als Täter getippt. Rechtsanwalt Habermals ist natürlich zufrieden und Martin Mückenheim ist beruhigt.
Besten Dank, Herr Habermals, für Ihre Unterstützung. Ich werde jetzt erst einmal nach Hause gehen. Meine Familie, sie hat mir doch sehr gefehlt in den letzten Tagen. Und ein schönes Bad unter der Rasur kann ich natürlich auch vertragen. Ich hoffe, dass man es noch nicht gerochen hat.
Nun, Waldboden hat ja einen eher angenehmen Geruch. Das kann man schon eine Weile aushalten.
Wird sich Mückenheim die richterlichen Worte noch zu Herzen nehmen und die Justiz auf die Spur des Mörders führen?
Ende Folge 6.